Gustavo Barthelot war ein alter Kollege meines Vaters, betucht, und seine Buchhandlung war weit eher eine Leidenschaft als ein Geschäft. Er liebte die Bücher vorbehaltlos, und wenn jemand über merkwürdige Bücher Bescheid wusste, dann er. Nachdem mein Vater an diesem Abend die Buchhandlung geschlossen hatte, schlug er vor, ins Café Els Quatre Gats zu gehen, wo Barthelot und seine Kollegen einen bibliophilen Stammtisch über Poète Maudit, tote Sprachen und den Motten zum Opfer gefallene Meisterwerke unterhielten. Els Quatre Gats lag einen Steinwurf von zu Hause entfernt, und diese vier Katzen hatten es mir angetan. Dort hatten sich im Jahr 1932 meine Eltern kennengelernt, und meine Eintrittskarte fürs Leben schrieb ich zum Teil dem Charme dieses alten Cafés zu.
»Mensch, Sempere«, rief Barthelot, als er meinen Vater hereinkommen sah. »Der verlorene Sohn! Was verschafft uns die Ehre?«
»Die Ehre verschafft Ihnen mein Sohn Daniel, Don Gustavo, der soeben eine Entdeckung gemacht hat.«
»Dann setzen Sie sich zu uns, diese Kausalie will gefeiert sein.«
Barthelot winkte einen Kellner herbei, der aussah, als würde er demnächst unter Denkmalschutz gestellt.
»Einen Cognac für meinen Freund Sempere, und zwar vom Guten, und für den Sprössling da eine Merengemilch.«
Der Kellner nickte und schlurfte seine Seele im Schlepptau davon.
»Ich sag's ja immer«, bemerkte Barthelot, »wie soll es da Arbeit geben? In diesem Land wird man nicht einmal pensioniert, wenn man gestorben ist.«
Er nuckelte an seiner erloschenen Pfeife, während sein scharfer Blick interessiert nach dem Buch spähte, das ich in den Händen hielt. Wortlos reichte ich es Barthelot. Er ergriff das Buch mit kundiger Hand.
»Carax, interessant«, murmelte er in undurchdringlichem Ton.
Ich streckte die Hand ein zweites Mal aus, um das Buch wiederzubekommen. Barthelot zog die Brauen hoch, gab es mir zurück, aber mit einem eisigen Lächeln.
»Na, sagen wir 40 Duros und damit basta. 200 Peseten, das ist nicht schlecht für einen ersten Verkauf.«
Ich schüttelte nur stumm den Kopf. Barthelot machte ein böses Gesicht.
»Also 60 Duros und damit legst du ein Sparbuch an. In deinem Alter muss man an die Zukunft denken.«
Ich schüttelte erneut den Kopf. Barthelot seufzte und betrachtete mich aufmerksam.
»Na, mein Kleiner, was willst du denn nun?«
»Ich will wissen, wer Julian Carax ist und wo ich weitere Bücher finden kann, die er geschrieben hat.« Barthelot lachte leise und steckte seine Brieftasche wieder ein. Er sah seinen Gegner nun mit anderen Augen an.
»Na nur, ein Intellektueller.«
Er neigte sich in vertraulichem Ton zu mir herüber, und einen Moment glaubte ich, in seinem Blick einen gewissen Respekt zu erhaschen, der vor Augenblicken noch nicht dagewesen war.
»Wir werden einen Handel schließen«, sagte er zu mir. »Morgen ist Sonntag. Da kommst du am Nachmittag in die Athenäumsbibliothek und fragst nach mir. Du bringst das Buch mit, damit ich es genau untersuchen kann, und ich erzähle dir, was ich über Julian Carax weiß.«
»Einverstanden.« Langsam löste sich das Gespräch im Gebrabbel der anderen Stammtischgäste auf, die über einige im Keller des Escorial gefundene Dokumente zu diskutieren begannen, welche die Möglichkeit andeuteten, dass Don Miguel de Cervantes nur das Pseudonym einer behaarten Matrone aus Toledo gewesen war. Barthelot schien abwesend und beteiligte sich nicht an der spitzfindigen Debatte, sondern betrachtete mich mit verschleiertem Lächeln durch sein Monokel. Oder vielleicht schaute er auch nur das Buch an, das ich in Händen hielt. Das Athenäum war und ist eine der vielen Winkel Barcelonas, wo das 19. Jahrhundert noch nichts von seiner Pensionierung mitbekommen hat. Der Pförtner, oder vielleicht war es bloß eine Statue in Uniform, zuckte bei meinem Kommen kaum mit der Wimper. Don Gustavo Barthelots Silhouette zeichnete sich neben den Glastüren einer Galerie ab, die auf den Innengarten des Hauses führte. Neben ihm erkannte ich eine Gestalt in einem weißen Mohairkleid, die mir wie ein in Nebel modellierter Engel erschien. Ich setzte mich auf den Stuhl, den mir Barthelot neben sich und seiner geheimnisvollen Begleiterin anbot. Ich betrachtete sie verstohlen, voller Angst, ihrem Blick zu begegnen, der noch immer im Nirgendwo schwebte. Die Haut ihres Gesichts und der Arme war blass, beinahe durchsichtig. Sie hatte feine Züge, die unter schwarzen, wie ein feuchter Stein glänzendem Haar mit kräftigem Strich gezeichnet waren. Ich schätzte sie auf höchstens 20 Jahre, aber etwas in ihrem Verhalten brachte mich auf den Gedanken, sie sei alterslos. Sie war wie in dem Zustand ewiger Jugend gefangen, der sonst den Schaufensterpuppen in piekfeinen Auslagen vorbehalten ist. Ich versuchte, unter ihrem Schwanenhals den Puls abzulesen, als ich bemerkte, dass mich Barthelot aufmerksam beobachtete. Ich gab ihm das Buch, und er ergriff es mit unendlicher Behutsamkeit.
»Ich beneide dich. Ich habe immer gedacht, der richtige Zeitpunkt, um Karax zu lesen, ist, wenn man noch ein junges Herz und einen reinen Geist hat. Hast du gewusst, dass das der letzte Roman ist, den er geschrieben hat?«
Ich schüttelte den Kopf.
»Weißt du, wie viele Exemplare davon auf dem Markt sind, Daniel?«
»Vermutlich Tausende.«
»Keines. Außer deinem. Die übrigen wurden verbrannt.«
Langsam wandte sich die Dame in Weiß um. Ihre Lippen deuteten ein schüchternes, zitterndes Lächeln an. Ihre Augen ertasteten das Leere, marmorweiße Pupillen. Ich schluckte. Sie war blind.
»Du kennst meine Nichte Clara nicht, was? Im Grunde ist Clara die Expertin für Julian Karax. Darum habe ich sie mitgebracht«, sagte Barthelot. »Ja, wenn ich's mir richtig überlege, ziehe ich mich, glaube ich, mit eurer Erlaubnis in einen anderen Raum zurück, um dieses Buch zu studieren. Ist euch das recht?«
Ohne sich weiter um mich zu kümmern, klopfte mir der Buchhändler leicht auf die Schulter und zog mit meinem Buch unterm Arm ab. Aufmerksam betrachtete ich Claras wie Flügel auf dem Schoß ausgebreiteten Hände, ihre zarte, sich unter dem flauschigen Stoff abzeichnende Taille, die Linie ihrer Schultern, die außerordentliche Blässe ihres Halses und den Verschluss ihrer Lippen, die ich am liebsten mit den Fingerspitzen liebkost hätte. Nie zuvor hatte ich Gelegenheit gehabt, eine Frau von so nahe und so genau zu studieren, ohne befürchten zu müssen, ihrem Blick zu begegnen. »Ihr Onkel sagt, Sie sind Expertin für Julian Karax«, sagte ich mit trockenem Mund. »Du fragst dich gewiss, wie eine blinde Expertin für Bücher sein kann, ohne lesen zu können. Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht in den Sinn gekommen. Dafür, dass du erst 11 bist, lügst du nicht schlecht. Na los, komm her«, sagte sie. »Wie bitte?« »Na komm her und hab keine Angst.« Ich stand vom Stuhl auf und trat zu Clara. Sie hob die rechte Hand und tastete nach mir. Ohne recht zu wissen, wie ich mich verhalten sollte, reichte ich ihr die Hand. Sie nahm sie in die eine und bot mir die andere Hand. Instinktiv begriff ich, worum sie mich bat, und führte sie zu meinem Gesicht. Ihre Berührung war kräftig und zart zugleich. Ihre Finger wanderten über meine Wangen und die Backenknochen. Ich rührte mich nicht und wagte kaum zu atmen, während Clara mit der Hand meine Züge las. Dabei lächelte sie vor sich hin, und ich konnte sehen, dass sich ihre Lippen wie in stummem Murmeln halb schlossen. Ich spürte die leichte Berührung ihrer Hände auf der Stirn, im Haar und auf den Lidern. Bei meinen Lippen hielt sie inne und zeichnete sie mit Zeige und Ringfinger schweigend nach. Sie rochen nach Zimt. Ich musste schlucken, als ich feststellte, dass mein Puls gewaltsam emporschnellte, und war heilfroh, dass es keine Augenzeugen für mein glühendes Erröten gab. An diesem Dunst- und Nieselabend raubte mir Clara Barthelot das Herz, den Atem und den Schlaf. Im Licht des Athenäums schrieben ihre Finger meiner Haut einen Fluch ein, der mich jahrelang verfolgen sollte. Während ich sie mit offenem Mund betrachtete, erzählte mir die Nichte des Buchhändlers ihre Geschichte und wie sie auf Julian Karax gestoßen war. Das war in einem Dorf der Provence geschehen. Ihr Vater, ein renommierter Anwalt, hatte den Weitblick gehabt, Tochter und Gattin bei Ausbruch des Bürgerkriegs auf die andere Seite der Grenze zu seiner Schwester zu schicken. Monatelang schrieb er ihnen jede Woche. Anfänglich aus seiner Kanzlei, dann ohne Absender und schließlich heimlich aus einer Zelle im Castel des Montjuïc, wo ihn, wie so viele andere, niemand hineingehen sah und wo er nie wieder herauskam.